SBS in deutscher Sprache.
Ich glaube, das ist eher ein Vorteil für die deutschen Autobauer. Denn wenn man einen wichtigen Wettbewerber direkt vor der Haustür hat, wird man immer dynamischer und agiler, als wenn er im Fernen Osten irgendwo sitzt oder in den USA sitzt. Und zum Zweiten ist es so, wenn man dann Tesla in Deutschland hat, dann hat man auch ähnliche Zulieferer. Das heißt, da profitiert man sicherlich auch dadurch, dass Know-how entsteht, auch bei den Zulieferern, dadurch, dass Tesla ja immer sehr innovationsgetrieben ist. Also, nach meiner Einschätzung sind es Vorteile für die deutschen Autobauer. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Bauchweh am Anfang, aber in der Summe ist es eine gute Entscheidung.
Und warum geht Tesla nach Berlin? Also die meisten Autobauer und ich nehme auch an, die Zulieferer sitzen in Stuttgart, in München, in Wolfsburg.
Es gibt mehrere Gründe gleich für Berlin und Brandenburg. Auf der einen Seite wollen die Autobauer in der Zukunft CO2-neutral sein. Das heißt, Batteriezellen sollen dann mit regenerativem Strom produziert werden. Und genau das kann man sehr gut in Brandenburg machen. Dort hat man eine sehr hohe Dichte an Windenergie, hat sehr viel Windenergie zur Verfügung. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Brandenburg ist noch eine Region in den neuen Ländern, wie alle einzelne Länder im neuen Teil von Deutschland, die Möglichkeit haben, Strukturhilfen von der EU zu beantragen. Da gibt es also zusätzliche Subventionen. Das ist das zweite Thema. Das dritte ist sicherlich, dass man in Brandenburg Flächen zur Verfügung hat, die gut passen, die eben sind, die groß sind, die gute Logistikanbindung haben und das zu vernünftigen Kosten. Also auch der dritte Punkt passt eigentlich sehr gut dazu. Und der vierte ist, natürlich ist Berlin und Brandenburg schöner, als wenn man jetzt irgendwo in Pusemuckelsdorf, in Niederbayern oder in Polen oder in Ungarn sitzt. Also eine Marke lebt auch davon, woher sie abstammt. Und wenn man sieht, dass dann Berlin das Zentrum ist und auch ein Entwicklungszentrum dort noch kommen wird, dann ist das ein positiver Effekt, der auch auf die Marke abstrahlt.
Und Elon Musk spricht von 10.000 Arbeitsplätzen. Ist das realistisch? Wird er all diese qualifizierten Fachleute finden in Berlin?
Aber mit den Arbeitsplätzen muss man immer vorsichtig sein. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Es ist auch schon die Zahl von 10.000 Arbeitsplätzen genannt worden. Also ich glaube, das muss man abwarten, wie das jetzt Stück für Stück geht. Wir wissen, dass Batteriezellproduktion hochautomatisiert ist. Da brauchen sie sehr wenige Arbeitsplätze. Und bei der Fahrzeugproduktion selbst wird viel von Zulieferern zugeliefert. Das heißt, auch dort braucht man weniger Arbeitsplätze, wird mehr montiert. Und dann gibt es ein Entwicklungszentrum. Da muss man sehen, wie groß das wirklich ist. Also die Frage 5.000 oder 10.000 oder weniger als 5.000, da wäre ich vorsichtig, da würde ich abwarten. Und da sieht man die Bäume noch lange nicht in den Himmel wachsen.
Wie fortgeschritten sind VW, Audi, BMW und Mercedes bei den Elektroautos? Um die geht es ja nicht, wahr?
Also man muss oder man kann wirklich sagen und sehr stolz sein, der VW-Konzern ist sehr weit nach vorne geschritten. Nach meiner Einschätzung ist er nach Tesla vielleicht noch mit Hyundai Kia Marktführer in diesem Segment, wird Weltmarktführer werden. Große Wettbewerber wie Toyota fahren weit hinterher. Was man bei VW vor 3 Jahren angefangen hat mit dem neuen Management, mit Herrn Diess als CEO, ist, dass man ganz konsequent auf das batterieelektrische Auto gesetzt hat. Also nicht auf die Kompromisse wie Plug-in-Hybride. Und das batterieelektrische Auto hat man so entwickelt, dass man eine eigene Plattform dafür macht. Damit macht man es so wie Tesla und macht nicht einen Kompromiss, wo man ein Auto hat, in dem man einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor einbauen kann, sondern das ist ganz spezifisch für das Elektroauto gebaut. Diese Plattform, die hat man mit hohen Kosten entwickelt, auf der einen Seite für Volumenmodelle, auf der anderen Seite für Premiummodelle. Porsche hat den Taycan darauf vorgestellt und die Produktion fängt jetzt an mit diesem ID.3, wo auch viele Vorbestellungen sind, wo der Preis attraktiv ist. Also VW, der VW-Konzern, der wird da nach meiner Einschätzung eine wichtige Rolle spielen. BMW und Daimler, die sind noch stärker in dieser Welt der Plug-in-Hybride, aber gehen jetzt auch verstärkt in die batterieelektrischen Fahrzeuge. Aber wie gesagt, VW ist derjenige, der Spitzenreiter ist, und Toyota und andere Japaner sind weit, weit, weit abgeschlagen.
Was halten Sie von der Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland? Sie soll ja ausgebaut und verlängert werden.
Die Kaufprämie klingt gut, aber es ist die falsche Methode, um langfristig Elektromobilität umzusetzen. In Deutschland hat die Bundesregierung immer das Ziel, Probleme mit Geld zuzuschütten, als sie strukturell zu lösen. Man will keine Wähler enttäuschen. Also lässt man diejenigen, die heute ihren Diesel fahren und ihren Diesel kaufen wollen und Benziner kaufen wollen, den lässt man den CO2-Preis bei null. Das heißt, die kriegen keine zusätzlichen Steuern. Aber denen man umschwenken will, denen schüttet man Geld aus. Das heißt, aus Steuergeldern, die von Rentnern zum Beispiel auch bezahlt werden, werden Gelder genommen, um diejenigen, die Auto kaufen, zu überzeugen, dass sie kein umweltschädlicheres Auto kaufen. Der einfachere Weg wäre gewesen, man passt Benzin- und Dieselpreise an, man macht eine klare CO2-Steuerpolitik und dann würde der Umstieg langfristig auch als Signalwirkung sein. Und wir hätten ein sauberes Verursacherprinzip, also nicht dieses Prinzip mit Geld Probleme zuschütten durch die Bundesregierung, sondern konsequentes Verursacherprinzip anzuwenden. Dann wäre der Treibstoff zum Beispiel 20 Cent teurer, aber dann würde jeder an der Tankstelle die Signale sehen und umsteuern.
Wir sprechen mit Dr. Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen, einer der bekanntesten Autoexperten in Deutschland. Kommen wir nach Australien. Hierzulande sinken die Verkaufszahlen gerade für Autos. Ist das ein weltweiter Trend?
Es ist so, dass wir derzeit in einer Konjunkturkrise leben, in der Automobilindustrie, verursacht durch den US-Präsident Donald Trump. Er hat Zollkriege weltweit initiiert und diese Zollkriege weltweit haben China sehr, sehr, sehr stark beschädigt, den Automarkt beschädigt und auch den Weltautomarkt beschädigt. Das heißt, das, was wir in dem Jahr weltweit verkaufen werden, dieser Abbruch gegenüber 2 Jahren in der Vergangenheit, ist stärker als das, was wir 2009 bei Lehman Brothers und bei dieser Weltfinanzkrise erlebt haben. Also Donald Trump hat enorm den Wohlstand der Menschen in der Welt geschädigt, bestätigt, dadurch, dass er mit seinen Zollkriegen die Konjunktur in vielen Ländern zerstört hat, wie zum Beispiel in China. Deshalb haben wir derzeit eine Durststrecke, deshalb werden in mehreren Ländern die Verkaufszahlen nach unten gehen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die USA mit der Zeit unwichtiger wird für die Welt, dass China seine Entwicklung fortsetzen wird in 1-2 Jahren und damit wird Donald Trump dieses Problem von automatisch gelöst. Die Welt braucht ihn in der Zukunft weniger. Und deshalb wird dieser Wachstumstrend, den wir seit Jahren beobachten, gerade in Asien, sich weiterentwickeln. Also weltweit werden die Automobilverkäufer wieder steigen in 1-2 Jahren. Mit oder ohne Donald Trump spielt dann keine Rolle mehr.
Und die deutschen Autobauer sind gut positioniert? Das sind ja Premium-Produkte.
Sie sind gut positioniert, aber auch dort muss man sehr stark auf Kosten achten, denn auf der einen Seite wird durch dieses Konjunkturproblem den Autobauern und Zulieferern weltweit Geld entzogen, wichtiges Geld, was man für Investitionen braucht. Und zum Zweiten ist es so, dass der Umstieg auf die Elektromobilität am Anfang mit hohen Kosten verbunden ist. Es müssen Fabriken zum Teil stillgelegt werden oder neu definiert werden mit neuen Prozessen, mit Batterien, mit Elektromotoren, die deutlich weniger Mitarbeiter brauchen. Das sind große Probleme, die man da hat. Und wir wissen auch, dass die Elektroautos am Anfang nur hauchdünne Margen bringen werden. Also die Gewinne, die man mit den großen Verbrennungsmotoren hat, die sind dann Vergangenheit. Deshalb sind alle Autobauer weltweit dabei, in große Sparprogramme zu gehen. Daimler ist nicht der Einzige. Alle werden auf diesen Weg gehen. Also die nächsten 4-5 Jahre werden für die Autobauer anstrengend und auch für die Mitarbeiter.
Ja, Rezessionsängste, Konjunkturschwäche, das trifft bestimmt zu, aber gibt es nicht auch andere Gründe? Und ich spreche jetzt von der vielleicht Unsicherheit der Konsumenten. in ein Produkt zu investieren, wo man noch nicht weiß, wo es hingeht und ob man es überhaupt noch braucht mit den selbstfahrenden Autos, die dann kommen?
Bei den selbstfahrenden Autos wissen wir, dass die sehr teuer werden. Wenn Sie jetzt einen Pkw haben, der 20.000 Euro mehr kostet, nur weil er selbst fahren kann, dann werden Sie wenige Verbraucher finden, die sich so ein Fahrzeug kaufen. Ein Fahrzeug, was 30.000 Euro kostet plus 20.000 Euro für Selbstfahren, ist einfach zu teuer.
Aber vielleicht braucht es gar kein Auto mehr in der Garage, weil man sich ein selbstfahrendes Auto mietet.
Der zweite Trend, der schon lange diskutiert wird, diese Mobility Services und weniger Autos. Was wir feststellen, ist das Gegenteil, was seit Jahren eintritt. Es wird immer wieder gepredigt, Mobilität, wir brauchen kein eigenes Auto, wir können Sharing-Dienste nehmen. Wenn wir jetzt nur Deutschland nehmen, in Deutschland sind in den letzten 10 Jahren die Fahrzeugbestände, das, was die Leute als Fahrzeugen zur Verfügung haben, von 41 Millionen auf 47 Millionen gestiegen. Also es sind 5 Millionen Autos dazugekommen. Das heißt, die Leute wollen ihre Autos. In den Großstädten nicht so stark, aber gerade auf dem Land ist man darauf angewiesen, der öffentliche Nahverkehr ist in der Regel teuer und unzuverlässig und auf dem Land mit großen Lücken versehen. Deshalb sehen wir keinen Trend weg vom Auto. Es ist noch viele Untermotorisierung in der Welt vorhanden. Wichtig ist, die Autos so zu bauen, dass sie umweltverträglich sind, dass sie mit unserem Klima verträglich sind. Und genau dort gehen die Autobauer hin.
Eine etwas ganz andere Frage. Warum gibt es eigentlich keine bunten Autos? Warum sind alle Autos oder die meisten einfarbig?
Das ist eine Frage der Konsumentenpräferenzen. Man hat ja Modetrends, man hat Farbentrends. Das sieht man bei Kleidung sehr stark. Sieht man aber natürlich dann auch bei iPhones oder anderen Gegenständen. Und diese Farbtrends, die übersetzt man natürlich auch aufs Auto und versucht natürlich mit schicken Farben. Porsche hat vor 20 Jahren schon geworben mit dem Slogan: Wenn Sie den Nagellack oder die Nagellackfarbe von Ihrer Frau als Autolack haben wollen, ist es bei uns kein Problem. Wir können Ihnen das Auto so lackieren, dass es zu den Nägeln Ihrer Frau passt. Das ist natürlich übertrieben, überspitzt formuliert, aber das zeigt, dass man sich klar an Kundentrends hält. Wir glauben, dass es in der Zukunft wichtig sein wird, die Farben sich wechseln lassen. Denn wenn wir in die Elektromobilität gehen, wissen wir, dass der Energieverbrauch für Heizung und für Kühlung im Sommer und Heizung im Winter sehr, sehr viel Strom aus der Batterie zieht. Deshalb kann es wichtig sein, Fahrzeuge mit wechselnden Farben zu entwickeln. In der Weise, dass im Winter, wenn es kalt ist, die Fahrzeuge schwarz sind. Wenn dann die Sonne scheint, erwärmen sie sich schneller. Und im Sommer umgekehrt weiß, dann brauchen wir weniger Klimaanlagen. Also ich glaube, wir werden bei Farbtrends noch interessante Dinge in der Zukunft sehen.
Das ist wirklich technisch denkbar und vielleicht sogar möglich schon?
Ja, das ist technisch denkbar, das ist kein Problem, dass man Nanopartikel so strukturiert, dass sie hitzeempfindlich sind und dann ihre Eigenschaften bei Hitze und Kälte verändern. Also meinetwegen dann farbdurchlässiger werden oder lichtdurchlässiger werden oder weniger lichtdurchlässiger werden oder weniger reflektieren oder stärker reflektieren.
Hochinteressant. Ferdinand Dudenhofer, vielen Dank für dieses Interview.
Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.